Wer den Sport liebt, bleibt nach dem Wochenende harzfrei. Dein Podcast der Handballabteilung Steinhaus.
Hallo Björn.
Hallo Jan und hallo an die, die den Handballsport lieben.
Schön, mal wieder was von euch zu hören.
Ja, frohes neues Jahr. Auch wenn das nach 3 Monaten, die jetzt schon ins Land gezogen ist, vielleicht ein bisschen spät ist. Aber das ist jetzt unsere erste Folge Harzfrei in 2023.
Genau, so sieht's aus. Und da haben wir euch natürlich einen ganz besonderen Leckerbissen vorbereitet und wollen uns mal mit dem Saisonendspurt beschäftigen.
Genau, es ist viel passiert in letzter Zeit und da haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt mal zum Saisonendspurt. Für die Jugendmannschaften ist die Saison ja schon durch und für die Senioren, womit wir uns auch in dieser Folge mehr beschäftigen oder fast ausschließlich beschäftigen, geht es jetzt ja in die heiße Phase. Und ja, es gibt Mannschaften, die stehen so jenseits von Gut und Böse bei uns in der SPVG. Es gibt aber auch Mannschaften, die spielen um den Aufstieg und leider auch einige, die um den Abstieg spielen.
Und da das ja in den letzten Jahren auch dank der Corona-Aufstiegsregelungen immer komplizierter geworden ist, wie man denn jetzt in so einer Liga bleibt oder nicht, ich weiß nicht, damals, als ich da...
Ich glaube, die letzten 2 Jahre war es einfach aufzusteigen, weil die Saisons ja immer abgebrochen worden sind. Aber irgendwann können ja nicht alle Bundesliga spielen, von daher werden dieses Jahr mehr absteigen.
Genau, und da hängt es dann noch davon ab, wer aus der Liga drüber absteigt und wer dann darüber absteigt. Und da gibt es ganz
viele. Das war ja schon immer so, aber es ist einfach jetzt, weil einfach so viel aufgestiegen sind und es keine Absteiger gab, muss es halt nach unten jetzt wieder aufgefüllt ist. Ja, man kann nicht einfach immer Staffel machen. In der Oberliga, glaube ich, sind das 16 Mannschaften oder sowas? Ja, also ganz viele Spiele bei uns in der Kreisliga, bei der dritten Herren. Und 14 Mannschaften, also das ist unfassbar viele Spiele. Dann gibt es halt wie bei der ersten Herren, die haben eine relativ kleine Staffel in der Landesliga, dafür aber mehrere Staffeln. Also es ist ganz komisch geregelt.
Auf jeden Fall irgendwie insgesamt schwierig zu durchblicken und dann haben wir natürlich auch nicht die Zeit, zu jedem Staffeltag irgendwie Informationen uns einzuholen. Und deswegen haben wir uns einfach mal an einen Experten gewandt, der aktuell zumindest was den Aufstieg im Seniorenbereich bei den ersten Herren und vielleicht auch ein bisschen den Abstieg, Abstiegsrelegation, die Abstiegskampf, sagen wir es mal so, das schaffen sie ja vielleicht noch, der zweiten Herren und vielleicht mit einem kleinen Auge am Rand auch der Damen hat, zumindest mehr als wir, und waren bei Steffen Tiede im Garten eingeladen.
Und was er mit uns da besprochen hat, da könnt ihr dann jetzt reinhören. Viel Spaß.
Ja, wie sieht's aus im Moment generell im Verein, im Seniorenbereich?
Zum Endspurt der Saison.
Ja, also fangen wir mal mit den Herren an. Erste Herren ist jetzt vor ein paar Wochen Meister geworden. Heißt leider noch nicht, dass sie aufsteigen dürfen, sondern müssen jetzt noch durch eine Relegation. Und da wurde jetzt Dienstag auch beschlossen, wie das ablaufen soll, beziehungsweise wie es ablaufen sollte, wussten wir schon. Wir werden Hin- und Rückspiel haben gegen eine Mannschaft aus Staffel 1. Das ist Stand heute VfL Herford. Aber da ist die Saison noch nicht entschieden. Da gibt es noch 2, 3 andere Mannschaften in der Verlosung. Stand jetzt ist es VfL Herford. Und da werden wir dann nach der Saison noch ein Hin- und Rückspiel haben. Einmal bei uns, einmal bei dem jeweiligen welchen. Stand jetzt sind die Termine relativ spät, ich glaube 28.05. und 5.06. also irgendwie Pfingsten und Fronleichnam, wenn ich mich nicht irre, oder irgendwie Pfingsten und keine Ahnung was. Aber Dienstag hat man uns erlaubt, dass wir, wenn wir denn es wissen, wer es ist, dass wir mit denen auch eine Verlegung machen dürfen und das Spiel vorlegen dürfen. Das heißt, da werden wir uns dann kurzfristig, sobald der Meister entschieden ist, da mit denen zusammen, also die antelefonieren und dann fragen, ob wir andere Termine nutzen können.
Wann ist denn das letzte Saisonspiel?
8. Mai.
Okay.
7. Mai.
Also irgendwie Anfang Mai.
Genau.
Das wäre jetzt auch meine erste Frage gewesen, wenn man so oft so, also man ist jetzt Meister geworden, wie hält man jetzt die Anspannung so lange so hoch? Es ist ja jetzt auch noch eine Pause durch die Ferien irgendwie, dann kommen wieder ein paar Spiele. Wie hält man die Spieler irgendwie bei der Stange? Macht man was Spezielles im Training? Wie geht man mit der Situation um? Das ist im Prinzip ja dann, obwohl die Saison ja super lang war, 2 entscheidende Spiele sind, in denen es um alles geht.
Ja, das ist eine gute Frage. Christian macht das, glaube ich, bisher ganz gut. Wir haben natürlich jetzt auch mal 1, 2 Wochen ein bisschen die Zügel lockerer gelassen, indem sie das jetzt in den Osterferien auch ein bisschen bolzen und solche Geschichten. Was man vielleicht in einer normalen Saison nicht so gemacht hätte, dass man die Osterferien quasi nochmal für so eine, wie letzte Saison, wie für so eine Vorbereitung in der Saison nochmal für den Endspurt nutzt. Jetzt konnten wir da vielleicht jetzt ein bisschen runterfahren, sodass wir dann quasi dann nochmal 3-4 Wochen am Stück am Ende nochmal richtig Gas geben können. Ich glaube aber, dass die Spannung per se gar nicht so abfallen wird, weil die Mannschaft hat so eine endlich mal wieder eine gute Saison gespielt. Ich meine, klar ist eine Liga tiefer als die letzten 20 Jahre. Oder letzten 17 Jahre, wie viel das auch immer war. Aber ich glaube, dass die so heiß sind, da wieder hochzukommen und auch zu zeigen, so hey, letztes Jahr sind wir zwar abgestiegen, weil wir auf einem der Abstiegsplätze waren, aber eigentlich gehören wir in die Verbandsliga. Und ich glaube, dass das eigentlich Anspruch genug ist für die Jungs. Und wir haben einen besseren, eigentlich einen stärkeren Kader letztes Jahr. Wir hatten viele Verletzte, auch in der Saison jetzt mit Dennis Freilich, der immer noch ausfällt, Christoph Ettrich, der jetzt noch ausfällt bis wahrscheinlich irgendwie Mitte nächster Saison, Mika Retzlaff, der in der Saison ausgefallen ist, Arne Grabowski, wo schon klar war, dass irgendwann operiert werden muss. Das dann halt schon zu so einem Saisonstart. Also dass sogar nicht mal die ganze Qualität des Kaders in jedem Spiel vorhanden war. Und trotzdem waren wir so breit und so gut besetzt, dass wir die Liga ziemlich dominiert haben. Mit einem Spiel Ausnahme haben wir eigentlich, ja, haben wir jeden Gegner ziemlich dominiert. Natürlich gibt es auch knappe Spiele dabei, aber ja, ich meine, selbst das Spiel, Spitzenspiel gegen Müssen, muss man einfach mal sagen, da hatten wir, wenn auch zwei gute, aber wir hatten die beiden Torhüter der dritten Herren im Tor und nicht unsere Stammkräfte. Und auch das muss man einfach mal sagen, das ist, ich glaube nicht, dass da jede Mannschaft mit gewinnen würde, weil ein Torwart sind ja nun mal, man sagt so gerne, 50% des Spiels. Ein guter Torwart macht halt viel aus. Und da sind wir jetzt auch sehr, sehr glücklich, dass wir jetzt für den Saisonendspurt für Ettrichs Verletzung Basel zurückholen konnten. Für, wie sagt man schön, für eine Kiste Sprotten aus Mailand zurückgekauft. Es war Melle und ich glaube, die wollen Schnaps. Aber der tut uns halt nochmal richtig gut und ich glaube...
Auch so die Erfahrung so ein bisschen. Also ja, man hat gemerkt, es, genau, beim letzten Spiel, er kam einfach rein und auch die Tribüne kennt ihn natürlich, die gucken und es ist so eine gute Stimmung plötzlich wieder, ja, da. Ne?
Und ich glaube, es ist auch als Mannschaft, auch als jüngere Mannschaft, die die erste Herren jetzt nun mal ist, oder so ein Erfahren und halt auch so ein Ruhepol wie Basel, ja, dann da hinten drinnen zu haben.
Genau. Und aber, also der aber trotzdem viele Scherze macht und, ja, auch gerne beim Training als letzter noch da sitzt. Also so ist es nicht. Das ist jetzt keiner, der jetzt geholt wurde und dann nach einem Bier sofort abhaut, sondern er bleibt ja halt, keine Ahnung, bis die Halle geschlossen wird. Ja. Und das ist halt schön. Also, ne, man kennt ihn, man liebt ihn hier wirklich in Steinhagen. Das war so mein, ich weiß, ob es meine oder Christians Idee war, weiß ich gar nicht, aber ich glaube, ich habe Christian angerufen, als im Ette klar war, hey, lass mal Basel anrufen. Einfach mal fragen, wann er das letzte Mal gespielt hat und ob wir den holen können. Und ja, und alleine deswegen glaube ich, da, egal wen wir vor Flinte bekommen, so doof es klingt, da werden wir motiviert genug sein und auch stark genug sein und diesen Aufstieg dann auch eintüten.
Wir haben ja mal mit Basel bei der Nudelparty, war doch Basel, ne?
Ja.
Als wir bei der Nudelparty, ja, saßen, Nudelparty ist ja im Rathaus immer für die Sportabzeichen eigentlich, aber da werden auch die Handballer geehrt, die dann aufgestiegen sind. Wir saßen da wegen der weiblichen B-Jugend und da saß Basel plötzlich auch neben uns. Und warum bist du denn hier?
Sportpersönlichkeit.
Sport, genau, Sportpersönlichkeit des Jahres hat er so eine Medaille gekriegt. Das war auch ganz witzig.
Die habe ich auch mal bekommen.
Ummel, jetzt ist es so, wenn wir jetzt Anfang Mai haben wir das letzte Saisonspiel und dann sind es ja noch wahrscheinlich, also ohne, außer ihr kriegt das irgendwie vorverlegt, 3 Wochen bis zu diesen Entscheidungsspielen. Wie hält man da einen Wettkampfpraxis? Weil ich kann mir vorstellen, dass die Saison endet für die meisten oder für fast alle Seniorenmannschaften. Wer hat denn da noch Bock auf Trainingsspiele? Oder sowas, dass man sagt, okay,
wahrscheinlich niemand. Also ja, erstmal wahrscheinlich niemand. Das ist jetzt nicht unbedingt das beste Trainingsspiel für die erste Herren, aber wir haben das Glück, dass wir donnerstags mit der zweiten zusammen trainieren und dann donnerstags einfach eine halbe Stunde mit der zweiten spielen können. Das ist natürlich jetzt nicht Wettkampfpraxis, aber es ist halt doch was anderes, als gegen sich selber zu spielen. Problem ist, an diese Verbandsligen, niemand will nach der Saison ein Trainingsspiel haben, also brauchen wir nicht drüber reden. Und Die Verbandsligen spielen, glaube ich, sogar noch länger. Ich glaube, die spielen sogar bis zum 20. Mai, weil die eine größere Staffel haben. Okay. Also von daher kriegst du jetzt auch nicht mal gerade vielleicht Hörste angefragt. Ich meine, vielleicht ist Hörste noch schon Meister und sagt, okay, wir machen mal so ein Mittwochabendspiel. Keine Ahnung, das ist jetzt einfach dahingesagt. Also weder, dass wir mit Hörste gesprochen haben, noch, dass ich mit Christian darüber gesprochen habe. Aber mehr kann man da nicht machen. Und deswegen ist es auch, glaube ich, ein Anliegen von uns und vielleicht auch von dem Gegner, dass man das eher macht. Aber das ist jetzt hypothetisch.
Ja.
Jetzt könnte es ja sein, du hast es, glaube ich, eben schon erwähnt, dass es Herford ist, ne? TG Herford hast du gesagt.
VfL.
VfL Herford. Ist es so, dass sie bei sich in der Halle komplett ohne Harz spielen?
Stand heute ja. Die kriegen wohl eine neue Halle in Herford, wo es dann erlaubt sein könnte. Aber Stand heute ist deren Spiel ohne Harz.
Ja. Sie werden ja sich jetzt wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, wie es bei denen ist, die müssen sich ja auch auf ihr Heimvorteil, es ist ja so ein bisschen Vorteil, sie werden ja dann auch da trainieren, die meisten Spiele so die gemacht haben. Die werden
nicht darauf verzichten.
Ja. Darauf verzichten, genau, sie werden jetzt nicht die Halle irgendwie wechseln. Wie bereite ich mich da vor? Oder ist es dann ganz sinnvoll, das erste Spiel vielleicht zu Hause zu haben? Oder ist es sinnvoll, erst da zu spielen?
Da habe ich weiß gar nicht, mit wem ich darüber philosophiert habe jetzt letztens. Ich kann da gar keine gute Antwort drauf geben. Was ist jetzt geiler? Legt man zu Hause vor und ich sag mal auch Spaß, man gewinnt zu Hause mit 5, 6 Toren und sagt, okay, die müssen wir über die Zeit bringen in Herford. Oder ist es besser, man spielt erst in Herford und guckt, dass man den Schaden minimal hält und muss dann aber zu Hause richtig Gas geben? Also ich kann weder sagen, dass ich das eine noch das andere geil finde. Irgendwie muss man beide Spiele am besten gewinnen, dann ist es cooler.
Es ist schwer, im Handball auf Unentschieden zu spielen.
Ja.
Oder auf Ergebnis zu spielen generell.
Das Spiel, wo wir jetzt ohne Haas die Saison gespielt haben, in Warendorf, haben wir unentschieden gespielt. Und da muss man sagen, ist die Warendorfer Halle vielleicht auch noch mal unangenehmer als die Herforder Halle, weil die Herforder Halle ist eine ganz normale Halle, wie wir sie hier in, keine Ahnung, fast neben im Umkreis überall haben, mit genug Auslauffläche. Nee, und Warendorf ist ja nochmal so eine enge Halle. Da spielt man ja generell irgendwie ohne Außen. Und selbst da haben wir es eigentlich einfach selber vergeigt. Also da war es wirklich die Chancenauswertung. Aber ja, wir werden dann wahrscheinlich eine Woche ohne Hart trainieren und keine Ahnung, aber ja, ich glaube, wir werden uns einfach hart auf unsere Abwehr verlassen. So, und wenn wir dann in Gegenstoß kommen, ist es was anderes. Und unsere Abwehr steht zu 95% diese Saison echt gut. Ich glaube, wir hatten ein paar Spiele, wo es nicht so gut war, aber ansonsten, also wir haben unsere Saison, ne, jetzt fürs Phrasenschwein, Spiele gewinnt man im Angriff, Meisterschaften in der Abwehr, und das haben wir dieses Jahr auch ziemlich eindrucksvoll gezeigt, dass unser 6-0-Bollwerk und jetzt auch mit Mika, der dann wieder dabei ist, wir haben so viel Innenblockbesetzung wie kaum eine andere Mannschaft. Also wenn da irgendwie ein Finn kaputt ist oder krank ist oder 3x2 hat oder was auch immer, dann stellt man Mika mit Leo in Innenblock. Und das Gleiche gilt für Leo. Oder man kann Hannes reinsetzen. Und Timmy kann es im Notfall auch. Und alle von denen können auch, also Leo ist vielleicht nicht der beste Halbverteidiger, aber so Mika und Tim und Hannes sind auch noch überragende Halbverteidiger. Also das ist jetzt nicht so, dass wir sagen,
ja, wir haben viele
Alternativen, und dann hast du noch einen Jonas Maywald, der auch noch eine Spitze spielen kann und ein ganz, ganz unangenehmer Mandecker ist. Und von daher.
Ich sag mal bei euch, ihr seid jetzt schon Meister. Herford, ich glaube, oder Wehe ist, glaube ich, der andere Kandidat. Unhöllost. Ne?
Also es sei denn, wir verkackt schon, das weiß ich gar nicht.
Gucken Christian und du sich dann noch Spiele an, um irgendwie von den Kandidaten? Oder bereitet ihr euch auf den Gegner vor?
Haben wir ein Videomaterial von Herford. Ich glaube, als sie gegen Sparo gespielt haben, haben wir einen Kontakt über Johnny genutzt und irgendwie ein Spiel. Ich weiß aber nicht, ob es ein Heim- oder Auswärtsspiel ist.
Okay.
Also das hat Christian, das Spiel hat er. Also wir können uns darauf vorbereiten. Wir haben VfL Herford aber auch in der Vorbereitung gespielt und relativ deutlich gewonnen. Aber das
du, Vorbereitungsspiele,
ich wollte gerade sagen, das sagt jetzt aber auch nichts mehr aus.
Ja.
Also ganz unbekannt. Und Christian hatte, glaube ich, die Hälfte der Mannschaft als Schüler.
So.
Hatte. Also er kann ihm jetzt keine schlechten Noten mehr geben.
Aber vielleicht wollen sie ihm noch eins auswählen. Das ist das Zusatzmotivation.
Ja, das Problem ist, er hatte sie, glaube ich, alle in der Handball-AG und hat ihnen auch was beigebracht. Das ist eher jetzt suboptimal.
Ja, dann weiß er aber, was er ihm beigebracht hat.
Na, zumindest ist es ja erstmal noch viel Würde. Also
genau. Ich glaube, wir noch da abwarten müssen, welcher Spieler Trainer den Verein wechseln. Du weißt alles über den, er weiß dann viel über dich. Aber
ich habe auch den Eindruck, bei Spielen, die ich jetzt gesehen habe, dass auch auf der Tribüne irgendwie das, was du gerade gesagt hast, angekommen ist. Oder manche gesagt haben, irgendwie in der letzten Saison hätten wir so ein knappes Spiel irgendwie noch abgegeben. Aber irgendwie auch da das Gefühl dieser Sicherheit in der Deckung irgendwie bei allen so ein bisschen ist. So, also auch knappe Spiele bringen wir irgendwie über die Zeit oder die müssen erstmal ein Tor gegen uns werfen. Also das habe ich auch das Gefühl, dass das bis auf die
Ich glaube, da war das Müssen-Spiel echt ist. Wichtig, weil, wie gesagt, im Müssen-Spiel, ich meine, ich liebe Hede und Hede ist wahrscheinlich einer der besten Torhüter, die wir je im Verein hatten. Und wir haben ja auch dann mit Hede und Jens Höhner im Tor gespielt, in dem Spiel gegen, im Spitzenspiel. Mhm. Und es war knapp und die haben, glaube ich, sogar nochmal geführt am Ende. Der Panzerfahrer hat nachher unser Spiel gerettet, sogar noch. Aber wir haben halt 50 Minuten mit einem Hede mit Rückenschmerzen im Tor gespielt, wo ich mich sonst immer drauf verlassen würde. Aber an dem Tag hat er halt auch nicht so viel an den Finger bekommen. Sodass man einfach sagen muss, und trotzdem haben wir das Spiel gewonnen. Und das muss einem einfach auch mal so ein bisschen Schub geben. Und Müssen ist keine Laufkundschaft. Das war schon, für ihre Landesliga war das schon eine solide Mannschaft. Also die haben einen echt guten Mittelmann, der auch früher mal in der dritten Liga ein bisschen rumgespielt hat. Also, und trotzdem haben wir sie wirklich, also mit Torwart wäre es wahrscheinlich deutlicher geworden.
Das war jetzt ja ein Spiel im Schulzentrum, da war ich auch da. Mhm. Da jetzt vielleicht die letzte Frage zu den Aufstiegsspielen, weil den Gegner wissen wir ja noch nicht. Was wäre denn eure Wunschhalle? Ich meine, wir haben ja jetzt immerhin dieses neue Hörmann-Sportzentrum. Ich glaube, wenn das rappelvoll ist, da passen natürlich nicht ganz so viele rein wie im Schulzentrum, aber vielleicht kriegt man es schneller voll. Wie, was wünscht ihr euch als Mannschaft? Gibt es da überhaupt einen Wunsch? Ist euch das erstmal egal? Weil die eigene Halle könnt ihr immerhin bestimmen wahrscheinlich. Also,
ja, aber da wird es kein Wenn oder Aber geben. Wir werden im Hörmann-Sportzentrum spielen. Das hat einfach... Vielleicht ist aus Nostalgiegründen, man sagt, die Stimmung war an dem Tag so gut und das war natürlich ein Spitzenspiel, das war ein Freitagabendspiel, die Halle war voll. Also das würde ich nicht zu hoch hängen.
Ich würde auch sagen, Entschuldigung, dass ich dich gerade unterbreche, dass du, wenn du, ich sag mal, 300 oder 500 Leute hast und die im Schulzentrum, das ist anders verteilt, als wenn du 500 Leute, ich weiß gar nicht, ob die da reinpassen, ins Hörmann-Sportzentrum, weil die Halle komplett voll ist doch was anderes als Schulzentrum, so dreiviertel voll.
Ja, okay, 500 ist im Schulzentrum auch schon viel, aber unabhängig davon, genau. Also ich glaube, bei so einem Aufstiegsspiel kommen aber auch mehr als 300, 400, da wird die Halle, glaube ich, ziemlich brechend voll sein.
War das auch als gegnerische Mannschaft? Du kommst da rein, das ist alles blitzevoll. Es ist super laut.
Und es blinken die große Anzeichen.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da ist der Heimvorteil nicht mal nur, ob jetzt, wir trainieren auch nur in der Halle, deswegen ist das auch unser Heimvorteil. Also es macht eigentlich keinen Sinn, im Schulzentrum zu spielen, weil, das muss man mal sagen, der Boden ist anders. Der Boden ist rutschiger, der Ball. Wenn man Aufsetzerpässe spielt, die rutschen durch und solche Sachen. Also die Schulzentrumhalle ist eine schöne Halle. Also da brauchen wir nicht drüber reden, dass das eine Kackhalle ist, das ist eine Lüge. Also es ist eine super Halle, aber trotzdem, wenn man nur im Hörmann trainiert, macht es auch Sinn, den Heimvorteil des Hörmanns zu nutzen. Plus, ich glaube, zusätzlich kommt das auch einfach, wenn man, ich sag mal, so eine Halle nicht gewohnt ist, unabhängig der Zuschauerplätze, aber man kommt in so eine Halle rein und ich glaube, die Halle, das ist auch ein Das ist so ein bisschen vielleicht wie die Sparkassenarena früher mal. Ne? Das ist mal
so ein Alleinstellungsmerkmal.
Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Man kommt da rein, da hat dicke LED-Leinwände, alles neu, alles schick. Die Umkleidekabinen mit den Fächern, auch wenn sie ein bisschen zu eng sind. Aber es ist halt alles so ein bisschen, ich sag mal, pompös ist jetzt übertrieben, aber es ist schon was anderes als eine normale Schulsporthalle in Erfurt.
Ja.
So, und ich oder wir oder was auch immer. Und ich glaube, das ist halt ein Unterschied und das ist auch ein Heimvorteil, der nicht zu unterschätzen ist. Ich glaube, manche Spieler staunen noch kurzzeitig über die Halle und dann hat das Spiel schon 10 Minuten begonnen.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass man da, also wie gesagt, stand ich im Eingang, weil ich noch ein paar technische Sachen vorbereitet habe, dann macht ihr euch ja schon warm oder die Spieler kommen und der Gegner kam rein auch und auch die Zuschauer und dann, oh Gott, ja gut, in so einer Halle muss man auch ausschreiben, waren dann so O-Töne so, ne? Also weil sie wirklich beeindruckt sind, also wenn sie in so eine Halle kommen. Ja, vielleicht können wir das ja nochmal beleuchten, wenn der Gegner klar ist, vielleicht hast du dann nochmal ein bisschen Zeit oder wir machen so einen ganz kurzen Vorbericht, um die, unsere Fans darauf einzustimmen auf die Spiele, wenn wir einfach mehr Fakten da haben, in welche Richtung es gehen soll. Wir müssen jetzt leider auch jetzt haben wir über Aufstieg, Meisterschaft gesprochen, natürlich auch über Abstieg sprechen. Und das ist ja gerade irgendwie bei uns im Verein zweite Herren, zweite Damen, die so ein bisschen da jetzt zum Saisonendspurt. Ja, irgendwie da knapp dran sind, irgendwie Richtung Relegation, wird das noch was oder nicht, weil auch so viele absteigen diese Saison.
Ja, also bei der zweiten, da mache ich das, wo ich näher dran bin, mache ich mal als erstes, das ist die zweite Herren. Da habe ich ja jetzt leider, muss ich sagen, jetzt nicht leider, weil ich es nicht gerne mache, sondern leider mussten wir halt dann im Januar Abschied von Rainer nehmen, wo es menschlich, was die Mannschaft auch nochmal gesagt hat und auch im letzten Gespräch mit der Mannschaft und ihm voll gepasst hat. Also menschlich war da überhaupt gar kein Problem und das fanden wir auch alle. Allerdings war es halt sportlich so, dass er nicht passte. Also er passte leider sportlich nicht zu der Mannschaft. Was ein bisschen schade ist, weil es jetzt schon letztes Jahr ist es doof mit Uwe gelaufen und da weiß ich nicht, ob man im Nachhinein ist man immer schlauer, ob man das hätte letztes Jahr mit Uwe beenden müssen, aber das ist jetzt ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ja. Da haben wir damals auf einen Teil der Mannschaft gehört. Jetzt haben wir uns wirklich vorher die Stimmen der ganzen Mannschaft angehört und das war mir und Menzi auch extrem wichtig. Also wir haben mit jedem einzelnen Spieler Kontakt gehabt. Also wenn nicht über Gespräch, dann wenigstens über Schreiben, sodass wir wirklich von der ganzen Mannschaft die Stimmung und die, ja, die Stimmung, natürlich ist sie nicht gut, weil man weit unten steht. Aber die Lage zum Trainer und was gemacht werden könnte, müsste, was man aber auch selber machen kann. Also das war mir ganz wichtig, dass man so auch sagt, so hey, wenn jetzt der Trainer weg ist, was bist du denn jetzt bereit, mehr zu geben oder zu leisten oder so weiter? Weil, naja, der Interimsposten ist dann quasi, Menzi und ich haben dann gesprochen und dann machte es halt irgendwie Sinn, dass ich diesen Interimsposten übernehme. Weil ich einfach auch die zweite Herren kenne, da auch schon ein paar Mal mitgespielt habe, aushilfsweise. Plus halt, ja, wenn man irgendwie aus der dritten oder aus der ersten irgendwie mal wen holt, den dann auch kenne und ja, und auch im Trainerbetrieb halt noch da bin. Und Christian jetzt so am Endspurt konnte es erstmal alleine machen, weil ich dann natürlich jetzt bei der ersten so ein bisschen weniger in der Zeit mache. Ja, und das ist jetzt so ein bisschen doof, das ist doof gelaufen, das ist nicht. Wir mussten halt mal gucken, was da Phase ist. Nein, jetzt habe ich es halt übernommen seit Januar und Ergebnisse sind ja besser geworden, weiß ich nicht. die Mannschaft ist halt leider sehr jung und im Rückraum sehr dünn besetzt. Das muss man auch einfach so sagen. Da hatte auch Rainer aber auch schon in der Saison mit zu kämpfen, also nicht nur sportliche Entscheidungen, sondern auch wirklich mit der Personalmangel. Jetzt haben wir Christian Blankert aus der dritten hochgezogen in die zweite für den Rest der Saison und müssen Punkte sammeln. Und ob es dann am Ende reicht, das werden wir halt wirklich erst wissen, wenn wir wissen, wer aus der Landesliga absteigt. Weil die Bezirksliga ist in dem Sinne keine Bezirksliga mehr, wie sie früher mal war, sondern das ist nichts anderes als die Kreisliga. In Bielefeld würde sie Kreisliga A heißen. Und das ist ein Zusammenschluss der Kreisoberhäuser von Bielefeld, Herford und Gütersloh. Und das heißt, wir sind davon abhängig, wie viele Mannschaften aus Kreis Bielefeld, Herford und Kreis Gütersloh in die Bezirksliga absteigen. Weil es gibt aus jedem Kreis einen Aufsteiger. Es gibt zwei Aufsteiger in die Landesligen. Dementsprechend gibt es so viele Absteiger, wie von der Landesliga runterkommen. So.
Ja.
Und das kann man so runterzählen. Und ich glaube, im Moment sind es so 2 bis 3. Das heißt, der viertletzte könnte schon gesichert sein. Jetzt weiß man aber auch mit vielen Mannschaften nicht, was passiert, was FC Greffen macht. Da gibt es viele Gerüchte. Löhne-Obernbeek ist schon abgemeldet in der Landesliga. Ich weiß nicht, wo die sich wieder melden. Spenge 2 steht, glaube ich, stand jetzt auf dem Abstiegsplatz. Dadurch würde Spenge 3 absteigen. Also das ist gerade alles sehr, sehr vage. Und deswegen geht es einfach darum, Punkte zu sammeln. Und am Ende reicht es oder reicht nicht. Und wir hoffen, dass es vielleicht noch reicht, weil das echt eine gute, junge Truppe ist. Wovon wir auch gerne Leute verlieren, ungerne Leute verlieren wollen. Weil das halt der Unterbau der ersten Herren sein soll. Es ist natürlich gerade schon so, dass die erste Herren selber noch so jung ist. Allerdings weiß man ja auch nie, was da passiert. Da kann halt ne, Studium, berufstätige Sachen, irgendwas immer reinkommen. Und dann ist es halt schön, wenn man es mit jungen Talenten aus der eigenen Jugend auffüllt und nicht in der Gegend rumwildern muss. Und ich glaube, die erste Herren hat noch relativ viele Steinhagener Gesichter oder so Leute wie Tim Ansorge, die ich mittlerweile als Steinhagener zähle, genauso wie ich dann irgendwann als Umler Steinhagener geworden bin, durch und durch. Und ich glaube, da sind halt viele in der Mannschaft so. Und dann haben wir halt zusätzlich so ein paar von außerhalb, aber auch da sind uns viele eher zugelaufen als das, was sie irgendwie groß einkaufen müssen. Und das wäre halt schön, wenn wir dann die nächsten Einkäufer der zweiten Herren tätigen können. Und da gibt es so ein paar, die in den Startlöchern sind, aber ein paar von denen brauchen auch noch ein, zwei Jahre. Und da ist die Bezirksliga natürlich deutlich schöner als die Kreisliga. Und ja, wie es da trainermäßig weitergeht nächste Saison, das wissen wir noch nicht. Das muss man noch so sagen. Das haben wir den Jungs auch gesagt, dass wir es einfach auch noch nicht wissen, ob meine Person oder andere Personen, das ist halt noch komplett offen. Da werden Menzi und ich uns die nächsten Tage ja, den Kopf zerbrechen müssen, wie wir das angehen.
Es ist wahrscheinlich dann auch einfacher, wenn man da auch Klarheit hat, in welcher Liga es weitergeht, ja, auch für genau. einen externen.
Ja, oder genau, oder auch für einen internen
ja, oder was auch immer. Ja.
Also unabhängig davon, natürlich ist das schöner, aber auch da, wir werden die Klarheit wirklich erst wissen, wenn gegen Ende Mai. Und solange ist es ungewiss, in welcher Liga wir spielen. Ich kann immer nur bekräftigen, dass es einigen von den Jungs gut tun würde, hier in der zweiten noch weiter zu spielen und nicht immer in die große weite Welt rauszugucken. Weil man hier den Anschluss an die erste hat. Es kann auch sein, dass nächstes Jahr die Kader wieder verkleinert werden müssen, weil es wohl so sein soll, dass es wieder nur ein 14er, ich weiß nicht, ob es jetzt schon fix ist, aber...
Hab's auch gehört.
Ja, gehört habe ich auch.
Ob es jetzt schon fix ist, weiß ich nicht, aber es ist halt schon im Gespräch, dass es wieder nur 14 Leute auf dem Spielbericht können. Dementsprechend kann halt auch sein, dass die erste Herren wieder ein Hauch kleiner wird und es da Spieler gibt, die dann vielleicht in der zweiten noch spielen sollten, müssten und ob man dann ein bisschen mehr Durchgängigkeit macht zwischen erster und zweiter, was wir eh wieder wollen, was eigentlich mal das Ziel war. Und da hatten wir auch mal wirklich schöne Zeiten unter Frank oder mit Frank Spannhut und Nils Ulich war der Trainer der zweiten, ich war der Trainer der A-Jugend und wir haben halt ein sehr schönes, durchgängiges Konzept gespielt. Und das waren natürlich unsere goldenen Zeiten im Verein. Da haben wir den sehr guten 92er-Jahrgang, wo dann Leute wie Jonas und Pepper, BVS, der natürlich jetzt nicht mehr hier ist, drei Leute, die es in die erste geschafft haben, 93er-Jahrgang mit Kevin Kasper, 94er-Jahrgang um Lukas Schulz und Benny Rieks und wahrscheinlich vergesse ich wieder Felix Strakeljahn, der auch lange Zeit im Tor gestanden hat mit Basel, aber auch halt ganz viele dann da aus der zweiten Reihe, die das Herzstück der zweiten Herren waren. Also und das ist natürlich jetzt gerade im Jugendbereich, haben wir es jetzt gerade nicht so glorreich für uns Steinhagener, dass wir da halt ganz viele junge Talente in unsere Herren reinkriegen. Da wollen wir wieder dran arbeiten, dass das wieder mehr wird. Und dafür müssen wir jetzt irgendwie den Übergang hinkriegen. Und da ist die zweite Herrin schon nicht unwichtig. Und da werden wir jetzt uns die nächsten Wochen uns leider den Kopf zerbrechen müssen, wie es da weitergeht.
Wie gehst du jetzt in so ein Training? Also es hört sich für mich, du hast echt super viel auch hier am Haus zu tun, wo wir jetzt hier im schönen Garten sitzen, hast eben erzählt, was du alles noch machen willst. Dann erste Herrentraining. Gut, selber bei der dritten musst du nicht mehr so viel trainieren. Dann jetzt irgendwie noch mental irgendwie da dich jedes Mal darauf vorzubereiten. Wie fährst du so ein Training hin, um jetzt die Jungs irgendwie da dann bestmöglich...
Also das Schöne war, dass ich, glaube ich, recht kurzfristig überlegt habe, was wir dringend ändern müssen. Das ist die Abwehrumstellung von einer 6-0 auf eine 3-2-1. Und so ein paar Sachen, also ich würde nicht sagen, dass ich... Ja doch, also ich bin, glaube ich, ein ganz solider Trainer, der jetzt auch schon in ein paar anderen Vereinen irgendwie auch was gemacht hat oder auch hier in Steinhagen schon gut was Jugendarbeit zum Beispiel angeht, gut was auf die Beine gestellt hat. Und mein Steckenpferd war, was ich halt von Frank damals gelernt habe, die 3-2-1. Und ich kann mit einer relativ geringen Vorbereitung ein sehr solides Training für eine 3-2-1-Abwehr erstmal hinbekommen. Und das habe ich den Jungs aber auch von vornherein gesagt. Also ich habe natürlich klar gesagt, dass ich ja meine ersten jetzt gerade für die paar Wochen kürzer treten werde, dass ich für die erste jetzt nicht immer so greifbar bin, wie ich sonst war. Ja, Haus ist zum Glück drinnen fertig, aber draußen der Garten hatte natürlich jetzt durch den März war es jetzt nicht so das Problem, dass man viel in den Garten wollte. Das ist jetzt eine, ja, das heißt, wie geht man da rein?
Wenn du natürlich jetzt Hilfe im Garten brauchst, hast du gleich zwei Mannschaften, die da antanzen lassen.
Ja, das wissen die nur noch nicht. Ich muss den Garten hier noch, relativ viel Rasen abstechen, stecken und mal neu machen. Aber das hören die dann passend. Das ist dann mein Aufstiegsgeschenk.
Ja,
und hoffentlich nicht Abstiegsgeschenk. Dann lade ich sie in meinen Garten ein. Da habe ich 3 Kisten Bier stehen und den Rest können sie selber machen.
Meine nächste Frage soll jetzt nicht böse gemeint sein, aber vielleicht hast du ja auch dadurch Erfahrung gesammelt, was generell Abstiegskampf angeht. Du hast ja schon einige Abstiegskämpfe mitgemacht und daher vielleicht auch dann irgendwie draus
die Schlüssel gezogen. Ja, vor allen Dingen, das hört sich doof an, aber ich habe ja nun mal Halle und Salzburg in der 3. Liga, wo wir, glaube ich, sportlich, weiß ich gar nicht, ob ich mit Halle abgestiegen bin oder ob wir mit Halle so einfach den Rückzug gemacht haben. Ich glaube, wir hätten so eine Relegation spielen dürfen, haben es aber dann nicht gemacht. Und mit Salzuflen, glaube ich, ähnliches. Da wurde die Relegation dann abgesagt. Also sportlich richtig abgestiegen bin ich dann, glaube ich, noch nie. Mit Halle habe ich sogar dann in der halben Saison, die ich dann am Anfang trainiert habe, auch geschafft, die Klasse zu halten am vorletzten Spieltag zu Hause. Das war auch ein sehr schöner Moment. Und hat uns dann eine sehr gute Auswärtsfahrt in Osten beschert. Aber worauf ich kommen wollte, war, dass das Schöne auch immer war, dass ich immer sehr kleine Kader hatte. Also ich kenne das Problem, mit nur 4-5 Rückraumspielern arbeiten zu müssen. Also das hatte ich in Halle, das hatte ich in Salzuflen auch, sodass wir beim Training auch oft mal nur 6-7 Leute waren. Und bei der 2. muss ich ehrlich sagen, da haben die Jungs sich echt gesteigert. Da habe ich gesagt, so, wenn ich den Trainer mache, ich trainiere nicht für 6 Leute, sondern ne, seht zu, dass ihr zuseht. Das ist halt in der 3. Ligamannschaft etwas anders, wenn da auch viele Verletzte sind oder viele Leute einfach nicht trainieren können. Also und auch von vornherein gesagt haben, also dass sie es halt körperlich gar nicht schaffen, 3-mal die Woche zu trainieren, sondern hoffentlich fit genug fürs Spiel sind. Ich hatte teilweise ja Probleme auf einmal bei der ersten Damen vor ein paar Jahren, als ich auf einmal 18 beim Training hatte, weil ich das nicht mehr kannte. Weil ich einfach kannte, so mit 6 Kleingruppentraining, wie macht man ein Training für eine 3-2-1-Abwehr nur mit 6 Leuten? Das ist halt irgendwie doof, weil um eine 3-2-1 gut zu trainieren, braucht man eigentlich immer 4-4.
Aber macht das einen Unterschied im Coaching aus, wenn du kennst ja jetzt beides, du spielst um den Aufstieg mit der 1. und gegen den Abstieg mit der 2.
Ja, oder auch gegen Abstieg letztes Jahr, oder auch gegen Abstieg letztes Jahr mit der 1.
Aber jetzt hast du es in einer Saison gleichzeitig. Gehst du da anders in die Motivation, in den Training rein oder, weil du kennst ja jetzt, Abstiegskampf hast du jetzt oft gemacht und Aufstieg, also ich finde die Motivation, glaube ich, ist doch, muss ja anders drüber geben, also, wenn du unten mitspielst, als wenn du oben mitspielst. Wenn
also die Leute schöner, wissen, okay, wir können. Ja, also ich sag mal so, natürlich ist es viel einfacher, oben mitzuspielen. Hm. Also, weil, naja, man hat schon was zu verlieren, weil wir wollen nun mal unsere Mannschaft wieder in die Verbandsliga zurückzuführen, wo sie auch einfach hingehört. Das ist schon, also das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie, da hat man schon was zu verlieren, weil ne, es gibt halt nur einen Aufstiegsplatz, aber es gibt ganz viele Nicht-Abstiegsplätze, so doof es jetzt klingt. Und wenn man da oben ist, ist man halt auch da oben und man ist ja gejagt. Das heißt, man ist schon unter einem gewissen Druck. Aber die Jungs haben es natürlich auch so einfach gemacht. Wir haben natürlich auch viele Spiele wirklich dann in der 50. gewonnen, wo dann letztes Jahr noch dachtest, okay, du führst jetzt mit 250. Mal gucken, ob es noch reicht. So, das ist natürlich was anderes, als wenn du weißt, okay, jetzt führen wir halt mit 10 in der 50. oder mit 8 und du weißt, okay, jetzt runterspielen. Ja. So, und mit der 2. ist halt eine junge Truppe. Ne? Das ist halt, ich bin jetzt aber auch nicht da so rangegangen, so, wenn wir absteigen, geht die Welt unter. Das ist es nicht, weil dafür habe ich halt nicht die ganze Saison gecoacht, sondern halt jetzt irgendwie nur eine Halbserie und da muss man mal gucken, was man noch rausholen kann. Im Coachen ist natürlich auch ein Unterschied. Bei der 1. ist Christian der Hauptverantwortliche am Feld und ich bin der Christian mal runterholen muss oder ihm mal sagt, so, hey, lass uns mal so und so überlegen und kann das so ein bisschen in Ruhe machen. Bei der 2. bin ich der die Entscheidungen trifft. Und das ist natürlich auch was anderes. Also wer mich als Trainer kennt, weiß, dass ich als Trainer eigentlich auch mal sehr laut und sehr redebedürftig bin. Wer mich so kennt, weiß es auch. Als Co-Trainer ist es halt ein bisschen anders. Ne? Dann hat man halt eine andere Rolle. Dann guckt man so ein bisschen aufs große Ganze und jetzt vielleicht nicht immer szenenabhängig, sondern als Trainer bist du halt viel mehr in diesen einzelnen Szenen drin und überlegst dir, wie du die Szene schnell wieder lösen kannst. Als Co-Trainer kannst du dir auch mal 5 Angriffe angucken und dann zum Trainer gehen und sagen so, hey, wir haben jetzt ein Problem da und da, oder hey, die haben ein Problem, wenn wir das und das spielen. Und das über 5 Angriffe. Das sieht man als normaler Trainer nicht immer so, weil man da nicht die Zeit für hat, hinzugucken. Also das ist auch eine andere Art des Coachens, aber ob du jetzt oben bist, unten bist, erstmal ist es ein Spiel. So, erstmal ist es ein Spiel und erstmal wollen wir alle gewinnen. Verlieren ist immer scheiße, egal ob man erster oder letzter ist. So, und verlieren tut halt auch immer weh, egal ob du erster oder letzter bist. Und gewinnen macht immer Spaß. So, und aber erstmal wollen wir Handball spielen, weil es ein Spiel ist und nicht unser restliches Leben bestimmt. Ich meine, wir reden von Bezirksliga, ja, Landesliga, Verbandsliga. Es ist immer noch ein Hobby. Es ist immer noch ein, wenn auch zeitintensives, wie meine Dame meckern würde manchmal, aber es ist immer noch ein Hobby.
Und schönes, oder? Jetzt hast du so viele Phrasen natürlich nochmal zum Schluss rausgehauen, aber ein Hobby, wo man im Garten sitzen kann und irgendwie dann irgendwie ein gleiches Gesprächsthema hat, man kann irgendwie nochmal drüber sinnieren, was könnte passieren, wenn und wie, ist ja irgendwie ein schönes Thema, was man dann irgendwie gemeinsam hat und hoffentlich dann auch unsere Hörer ein bisschen erfreut. Wir danken dir erstmal für diesen Teil. Ich glaube, wir treffen uns einfach noch ein zweites Mal, wenn es konkreter wird, um nochmal irgendwie was zu machen zur Aufstieg. Vielleicht nochmal ganz kurz, ich weiß nicht, was du zum Damenbereich
jetzt... Ach so, genau, da waren wir noch ganz kurz. Damenbereich relativ... erste Damen spielt halt leider manchmal so ein bisschen unter ihren Möglichkeiten, haben aber wirklich sehr gute Spiele gezeigt. Und spielen jetzt, wir sind jetzt im Niemandsland der Liga, wie man es so schön sagt, haben nichts mit oben, nichts mit unten zu tun.
Lassen die Saison austrudeln.
Ja, oben gibt es halt eine Mannschaft, ich glaube, die haben einen Minuspunkt, wenn ich es richtig im Blick habe, oder lasse 3 Minuspunkte haben, aber so weit weg, dass es da für keine andere Mannschaft um was geht. Und die erste Dame ist so weit weg von unten, dass das halt alles jetzt irgendwie, ja, jetzt kann man quasi schon gucken, wie man sich für nächste Saison aufstellt. Mhm. Die zweite Dame ist für mich so ein bisschen die positive Überraschung der letzten Wochen. Da macht Marc Oliver eigentlich seit Jahren eine gute Arbeit. Leider will er sie nicht weiter fortführen, was ich sehr schade finde, weil ich ihn als Trainer der zweiten Dame sehr mag und finde, dass er da auf einem sehr guten Posten ist, weil er da junge Spieler entwickeln kann. Und aber auch immer wieder neu entwickeln muss, weil natürlich was in den ersten Damen geht. Das ist natürlich manchmal frustrierend, aber ich finde, dass er da die Arbeit extrem gut macht und halt auch immer eine sehr gute Mannschaft da formt.
Und auch Howard wird ja demnächst kürzer treten, aus privaten Gründen.
Ja, ja, aber ich meine, ja, Howard war natürlich damit drin, aber ich meine, die letzten, weiß nicht, wie lange Marc Oliver jetzt gemacht hat, 3, 4, 5 Jahre, ja. Ich weiß es gar nicht. Und was ich jetzt extrem schön finde, ist, dass da so Leute ihre Rollen auch gefunden haben. Eine Shecky, die ich extrem mag als Person, die ist in der ersten Dame immer nie mehr als ein, das ist ein böses Wort, ein Lückenfüller ist ein böses Wort. Sie ist halt eine...
Ergänzungsspieler.
Ja, Ergänzungsspieler. So, und,
oder Spielerin.
Aber nie, sie konnte halt nie in eine Rolle reinwachsen, wo sie, der Führungsspieler ist man auf außen eh selten. Wenn man jetzt Marianne Wiens vielleicht über die letzten 100 Jahre der ersten Damen rausnimmt, ist es halt eh immer schwer, irgendwie eine größere Rolle einzunehmen. Aber Shecky kam auch nie über 4 Spielzeiten raus. Und ich hatte sie damals auch, als ich Trainer der ersten Damen war, und wie gesagt, sehr gemocht in ihrer Art und wie sie das Training angeht, immer mit 1000% und nicht weniger. Das Gleiche beim Spiel. Vielleicht nicht immer mit dem letzten handballerischen, nein, das ist falsch, mit der letzten Spielübersicht, aber halt immer mit 1000% Einsatz. Und ich finde, dass sie sich gerade als extreme Leaderin in der zweiten Dame rausmacht. Und das als Abwehrchefin, Gegenstoßspielerin und, wenn es darauf ankommt, mit dem Kopf durch die Wand. Vielleicht nicht als Spielmacherin, die das Spiel im Blick hat, ist mal wie früher meine Julia Schumacher in der ersten Dame war, sondern eher mit einer mit Kopf durch die Wand. Und das ist, was man gerade im Abstiegskampf da braucht. Und Ali gibt den Mädels nochmal richtig Ruhe. Die spielt auch im Rückraum und ist nach ihrer Verletzung jetzt auch wieder zurückgekommen. Und ich finde, dass die beiden da super integriert haben, aber die beiden auch genau der Mannschaft das geben, was sie gerade brauchen. Einen mit dem Kopf durch die Wand, der keine Angst hat, und einer mit Übersicht und ein bisschen
Erfahrung.
Und auch Ruhe am Ball. Also Ali macht halt eigentlich am Ball sehr, sehr wenig Fehler. Also gerade Fehlpässe und solche Sachen. Und das tut der Mannschaft gerade unfassbar gut. Und das merkt man in den Ergebnissen. Ich weiß nicht, wie viele Spiele jetzt auf Reihe gewonnen haben und auch gut gewonnen haben. Und ich habe auch ein, zwei Spiele von den Mädels gesehen. Und das war echt, das hat mich positiv überrascht. Und im Moment sind sie auf dem Relegationsplatz. Und wenn sie noch irgendwie zwei, drei von den letzten drei Spielen, vier Spielen noch zwei gewinnen, glaube ich auch, dass sie drin bleiben, also ohne Relegation drin bleiben. Haben zwei sehr schwere Spiele, Heimspiele, die man auf jeden Fall gewinnen kann. Also die können drei von vier Spielen gewinnen, was natürlich nie einfach ist in der Situation, aber ja. Die haben sich gerade sehr gefestigt und sind als Mannschaft gerade sehr funktionierend, also wie man es von außerhalb betrachten kann. Und das macht Mut. Also da ist echt eine Mannschaft, die das, wie gesagt, und halt auch mit den Ergänzungen, die jetzt von oben runtergekommen sind, aber auch passend von oben runtergekommen sind. Man hat jetzt nicht irgendwie eine Ina freigespielt, die 15 Tore werfen soll, wo die sich halt auch immer alle mit schwer tun im Damenbereich, dass sie gerade eine Liga runtergehen, aber dann direkt 10 Tore werfen. Das sieht man selten. Das haben wir jetzt schon mehrfach versucht in den letzten Jahren. Da sieht man selten, dass das sofort klappt. Und sondern die haben jetzt welche geholt, die wirklich ad hoc dann auch da trainieren und da mitspielen und auch genau ihre Stärken in diese Mannschaft reinwerfen. Und das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut gerade. Also das muss man sagen, das ist so ein bisschen, wenn man die erste Herren rausklingt, so ein bisschen die Mannschaft der Stunde, wie man so gerne sagen würde, im Verein. Also sind zwar nicht Zweiter, sondern auf dem Relegationsplatz, aber so mit der Tendenz nach steil hoch. Und das gefällt mir. Also das macht Spaß auf mehr.
Ja, vielen Dank für deine Einschätzung. Ich hätte noch ein kleines Rätsel vorbereitet. Wollt ihr beiden noch rätseln?
Komm, hau raus.
Nein?
Hau raus.
Da ist mir das nicht ganz so begeistert. Ich stelle euch das Rätsel. Und der Gast darf anfangen.
Was hat morgens vier, mittags zwei und abends drei Beine?
Der Hund an der Leine der hat Mensch, keine Beine.
Der also Mensch. Das Rätsel der Sphinx, Mann.
Und, ich sag dann, ihr dürft Fragen stellen und ich sage ja und nein. Wenn ihr lösen könnt, könnt ihr natürlich auch schon lösen.
Ja.
Okay. Welcher besondere Rekord entstand am 7. April 1996?
Haben wir heute den 7. April? Warum fragst du sowas?
Heute ist der 6., aber es hätte gut gepasst, wenn die Folge rauskommt.
Jesus wurde das 2000 Mal gekreuzt.
Du darfst anfangen. Ist das schon eine Frage?
Ja oder nein Fragen stellen. Er sagt ja oder nein. Wenn du ein Ja kriegst, darfst du weiterfragen. Wenn du ein Nein kriegst,
ach,
bin
so,
ich dran.
Jetzt habe ich
ja.
Verstanden.
Du musst nicht sofort lösen.
Hat das was mit Sport zu tun?
Ja.
Hat das was mit Handball zu tun?
Ja. Das machst du aber schnell.
Hat das was mit SPVG Steinhagen zu tun?
Nein.
Schade.
Hat es was mit den erzielten Toren zu tun?
Es hat was mit den erzielten Toren zu tun, ja.
Hat es was mit den insgesamt erzielten Toren zu tun?
Nein.
Gut.
Schnelle Mitte gab es noch nicht. Also das habe ich gerade für mich gerade selber gesagt. Die kam erst später. Hat es was mit Profi-Handball zu tun?
Ja.
THW Kiel ist eh Meister geworden in den 90ern. Hat das was mit einem einzigen Spieler zu tun?
Es hat was mit einem einzigen Spieler zu tun, ja.
Hat der Spieler die meisten Tore in einem Spiel erzielt?
Ich würde sagen, das ist Kitchen. Also das, ich möchte gerne das. Ich weiß nicht, ob man es genauer lösen kann. Das ist, im Prinzip ist es richtig. Es ist aber nicht in einem Spiel, sondern ich weiß nicht, ob es in einem normalen Spiel vielleicht auch schon mal mehr Tore gab. Deswegen wäre es in einem Länderspiel.
Dann war es aber, weil der Rekord war Stefan Kretschmer gegen Kuba. Aber das war. Und Pascal Henze, aber es war eine WM. Darum geht es dann nicht.
Im Prinzip hast du es ja gelöst. Wenn wir das jetzt noch dazu, könntest du jetzt noch den Punkt erweitern, indem du weißt, wie viele Tore.
Es war wahrscheinlich Volker Zerbe gegen egal wen mit 20 Toren.
Es war ganz knapp. Also es war nicht Volker Zerbe, es war ein Spiel von Bosnien-Herzegowina gegen die Faroer Inseln. Und es war Slatko...
Natürlich!
es war Slatko Sarajevic, den kennt man, glaube ich. Der ist relativ früh gestorben, habe ich extra nochmal nachgeguckt. Aber schon eine bekannte Größe. Und er hat 21 Tore geworfen in dem Spiel.
Wow.
Die meisten Tore in einem Länderspiel jemals.
Aber war ja. Kannst du keine WM oder sowas, muss ja irgendwie Freundschaft spielen.
Ja, genau, war einfach.
Weil, ich sag mal so, bei Männern, deutsche Haupttorschützen oder WM-Torschützen, da war es mich Kretsch. Das war nämlich 2007, hat mich Hens irgendwie 14 oder 13 geworfen gegen Slowenien oder keine Ahnung was. Und da war Kretsch Co-Kommentator, und weil der meinte, das waren jetzt die meisten WM überhaupt.
Ja, und dann sagt er, ja, guck mal lieber nach.
Guck mal nach. Oh mein, unser Experte beschwert sich, er hat mal gegen Kuba. Also, ja, gegen Kuba kann jeder. Aber,
alles klar. Vielen Dank euch. War doch schön.
Ja.
Jetzt mal mit Bier.
Auf jeden Fall weiß ich jetzt mehr.
Danke euch.
Okay.
Auch wenn wir nicht ganz so oft zu Wort gekommen sind in unserem Garteninterview bei herrlichem Wetter.
Hoffen wir, dass ihr viele Informationen und so ein bisschen was über den Saisonendspurt bei den Herren und bei den Damen mitbekommen habt und fandet das so unterhaltsam, wie wir das fanden, oder so auch so aufschlussreich, was Urmel uns da erzählt hat.
Man ist ja nicht ganz so oft mit in der Halle oder kann nicht jetzt alles so gucken, deswegen ist das, fand ich diesmal ein ganz, ganz netter Einblick.
Und man ist ja auch niemand, man sieht so wenig Trainingsinhalte oder ja, wie man sich halt irgendwie auf Aufstiegsspiele oder halt auch mit dieser Pause, was wir besprochen hatten, wie man sich darauf vorbereitet und wie es halt ist, so hey, warum, wie macht man das mit dem Aufstieg vielleicht besser, oder wie macht man es auf eine Abstiegsrelegation oder so Vorbereitung, das fand ich ganz spannend.
Genau, und jetzt versuchen wir noch den Marc-Oliver Pieper mal beim nächsten Mal in der Folge mit einzubauen, dann vielleicht mal den Damenbereich ein bisschen mehr zu beleuchten, dieses Mal waren wir eher so ein bisschen
herrenlastig.
Ich habe es ja schon anklingen lassen im Garten, vielleicht schaffen wir ja kurz vorher dann nicht so eine ganz lange Folge, aber vielleicht einen kurzen Teaser in Richtung Aufstiegsspiele, wenn dann klar ist, gegen wen geht's, wo geht's, wo kann man die Spiele am besten gucken.
Genau, dass wir vielleicht einfach mal wieder irgendwie eine Stimme irgendwie mitnehmen, dass wir irgendwie unterwegs sind, irgendwie mal mit dem Handy oder sowas, nicht mehr von Christian oder sowas, dann da reinkriegen, wenn, wie gesagt, wenn das feststeht oder ob davor irgendwie nur ein Teaser oder dass wir nachher vielleicht von den Aufstiegsspielen irgendwas machen, ob wir da vielleicht, das steht in den Sternen, ob wir mal wieder versuchen zu streamen oder sowas. Wir haben schon einen kleinen Versuch gemacht. Das hat eigentlich so technisch ganz gut geklappt. Das Internet ist immer das Problem, also der Flaschenhals. Aber vielleicht machen wir dann irgendwas anderes zum Aufstieg. Vielleicht nehmen wir irgendwie so ein paar Glückwünsche auf oder so. Mal sehen. Also Ideen haben wir meistens, nur die Zeit fehlt oft.
Genau, sonst sagt uns noch, sprecht uns gerne an. Wir sind jetzt auch öfter mal in der Halle gewesen, kamen wieder mit euch ins Gespräch. Was euch noch interessiert, was würdet ihr gerne noch hören, dann versuchen wir natürlich auch an der Stelle einfach nochmal irgendwie Infos reinzuholen, irgendwie da nochmal Themen zu beleuchten.
Oder falls ihr mal Bock habt, dann kommen wir auch bei euch im Garten vorbei oder laden euch auch gerne aufs Harzfreisofa ein.
Auch das haben wir wieder gemerkt, dass es eigentlich schön ist, einen Gast zu haben oder miteinander zu sprechen.
Ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Und wenn ihr da Bock zu habt oder irgendwas habt, hey, da möchte ich auch mal darauf hinweisen, oder über das Thema möchte ich mal sprechen, immer gerne her damit.
Alles klar.
Dann wünschen wir auf jeden Fall den Mannschaften im Seniorenbereich noch einen schönen Saisonendspurt. Also drücken denjenigen, wo es noch um den Aufstieg geht, auf jeden Fall drückt euch die Daumen. Die, bei denen es um den Abstieg geht, noch mehr die Daumen. Lass es packen und den Jugendmannschaften wünschen wir, also die zumindest ab C-Jugend aufwärts, die die Aufstiegsspiele spielen nach den Osterferien, wünschen wir auch ganz viel Erfolg. Und ja.
Genau, hoffen wir, dass ihr schöne Ostertage hattet oder immer noch habt und die letzten sonnigen Tage jetzt in der zweiten Ferienwoche vielleicht genießen könnt, wenn ihr in den Ferien seid, Urlaub habt.
Dann könnt ihr auch ganz entspannt Harzfrei hören.
So sieht's aus. Aber ich glaube, für uns ist es jetzt Zeit. Wir gehen ins Bett.
Und sind glücklich.
Wer den Sport liebt, bleibt nach dem Wochenende harzfrei. Dein Podcast der Handballabteilung Steinhaus.